Fall das Buch Esther hineingeschaut und da habe ich im Sinn, das fürs nächste Mal Fortsetzung zu nehmen. Und heute Abend zwei Kapitel vom Buch Nehemia. Nehemia 2, eine Anzahl Vers, und aus Nehemia 8. Nehemia 8, da haben das ganze Kapitel noch da. Und zwar im Gegensatz zu meinen Gewohnheiten, dass ich ein Thema wähle und dann das Thema durch die ganze Bibel zu erklären suche, darzustellen suche. Heute Abend zwei Abschnitte, wobei wir Vers um Vers näher ansehen. An und für sich leichter als die andere Art der Betrachtung. Einige von uns kennen die Worte, besonders in Nehemia 2. Stichwort, das Taltor. Nehemia 8, Stichwort, das Wassertor. In Nehemia 2 lesen wir von Vers 10 bis Vers 16 vorerst. Die Situation hier ist die, Juden sind wieder zurückgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft. Ja, soweit sie zurückgekehrt sind. Wahrscheinlich der größte Teil. Und wieder war es so, dass die Nachbarvölker oder die Anwohner bis jetzt, die ankommenden Juden und besonders vom Moment an, wo sie begannen, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen, den Tempel wieder zu bauen, erbitterte Feindschaft erlebten, die Juden. Und nun lesen wir in Vers 10, Nehemia 2. Und als Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, es hörten, verdroß es sie gar sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israel zu suchen. Und ich kam nach Jerusalem, Nehemia, und war daselbst 3 Tage. Und ich machte mich des Nachts auf, ich und wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keinem Menschen kundgetan, was mein Gott mir ins Herz gegeben hat, für Jerusalem zu tun. Und kein Tier war bei mir, außer dem Tiere, auf welchem ich ritt. Und ich zog des Nachts durch das Taltor hinaus und gegen die Drachenquelle hin und nach dem Misttore. Und ich besichtigte die Mauern von Jerusalem, welche niedergerissen und ihre Tore, die vom Feuer verzehrt waren. Und ich zog hinüber zum Quellentor und zum Königsteich. Und es war kein Raum zum Durchkommen für das Tier, welches unter mir war. Und ich zog des Nachts das Tal hinauf und besichtigte die Mauer. Und ich kam wieder durch das Taltor herein und kehrte zurück. Die Vorsteher wussten aber nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat. Denn ich hatte den Juden und den Priestern und den Edlen und den Vorstehern und den übrigen, die das Werk taten, bis dahin nichts kundgetan. So. Nehemia wird dargestellt als der vollkommene Landpfleger. Er wurde vom letzten Perserkönig eingesetzt, Nehemia, dafür zu sorgen, dass alles, der Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen und so weiter, durchgeführt wird. Und der letzte Perserkönig hat auch das alles finanziert. Nehemia hatte ein Einkommen, das ihm gestattete, täglich 150 von den der Hauptsache leitenden Juden an seinem Tisch zu bewirten. Und wird noch gesagt, dass es das brauchte an Vieh und an weiß was allem. Dann heißt es noch so schön, und alle 10 Tage gab es allerlei Wein die Fülle. Sogar noch. Nehemia 2, Vers 10 bis 16 haben wir gelesen. Nehemia stellt Christus dar als, in Bezug auf Israel, den vollkommenen Landpfleger. Israel wird ja im Gegensatz zu den Nationen als das trockene Land bezeichnet. Nationen, die Meere, das Meer der Nationen. Das Land ist der Fruchtboden, wo überhaupt gesät, geerntet werden kann, im Gegensatz zu den Wassern der Meere. Und dann haben wir ja das bekannte Wort, wo Gott Israel anredet, Land, 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 höre das Wort des Herrn, gemeint ist Israel. Und die Sache mit dem Trockenen geht ja mit Israel so weit, Auszug aus Ägypten, kommen an Schilfmeer, das muss geteilt werden, damit sie trockenen Fußes durch das Meer gehen. 40 Jahre später kommen sie an den Jordan. Der Jordan muss unsichtbare Staumauer bekommen, damit sie trockenen Fußes ins Land der Verheißung eingehen können. Also wenn Nehemia, der Landpfleger, als Landpfleger vor uns steht, ist er ein Modell für Christus, der vollkommene Pfleger des Landes und Volkes Israel. Und was uns betrifft, ist Christus auch ein Pfleger, und zwar der seines Leibes wartet oder seinen Leib pflegt. Der Vollkommene. Wenn nachher dann noch Ezra, sein gleichgestellter Mitarbeiter, erscheint, Ezra wird dann als Schriftgelehrter vor uns hingestellt, und zwar als vollkommener Schriftgelehrter. Ezra stellt Christus dar als den vollkommenen Schriftgelehrten, und Nehemia stellt Christus dar als den vollkommenen Landpfleger. Weil nun dieser Nehemia erschienen ist, im Auftrag des Perserkönigs, da war ja ganz Palästina unter der Kontrolle der Perser noch, verdroß es, ja, diese Araber ringsum, gar sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israels zu suchen. Begreiflich. Und jetzt kommt die Ich-Form Nehemia. Und ich kam nach Jerusalem und war daselbst 3 Tage. Und ich machte mich des Nachts auf, ich und wenige Männer mit mir. Mal soweit. Schlagen wir auf Johannes 12, Vers 12. Johannes 12, Vers 12. Ja, das kommt später. Achtung, vielleicht, was ich suche, ist das vielleicht Markus 14, 17. Markus 14, 17. Ja. Und als es Abend geworden war, kommt er mit den 12. Und währenddem sie zu Tische lagen und aßen, sprach Jesus. So. Und dann im gleichen Kapitel, Vers 33. Vielleicht 32. Markus 14, 32. Und sie kommen an einen Ort mit Namen Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzet euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und beängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tode. Bleibet hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter und so weiter. Und was haben wir hier vor uns? Nehemia. Ich kam nach Jerusalem und war daselbst 3 Tage. Und die letzten 3 Tage Jesu. Genau übereinstimmend. Und ich machte mich des Nachts auf, ich und wenige Männer mit mir. Zuerst sind es 12, und dann sondert er noch 3 ab. Des Nachts. Da wollen wir daran denken, auf dem ersten Blatt der Bibel lesen wir, und Gott nannte die Finsternis Nacht. Also wenn wir Nacht lesen in den Zusammenhängen der Berichte in unserer Bibel, oder Tag lesen, nicht? Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Stimmt das, dass da die Gewalt der Finsternis sich maximal rekrutiert und aufgestellt hat in Schlachtordnung, um Jerusalem gegen Christus. Und ich machte mich des Nachts auf, das heißt, unter der Gewalt der Finsternis, ich und wenige Männer mit mir. Und es kommt die Feststellung, ich hatte aber keinem Menschen kundgetan, was mein Gott mir ins Herz gegeben, für Jerusalem zu tun. Schön, dass bei dem Nehemia, der war so, wie wir jetzt merken, so, ich sag noch ohne, der hat es wahrscheinlich auch selber auch nicht gemerkt, wie er jetzt vom Geiste Gottes und vom Geiste Christi geführt war. Das wusste er, Gott hat ihm ins Herz gegeben, das und das für Jerusalem zu tun. Aber da merkte er, der ist er ich, das sind ja Dinge, die versteht niemand. Darüber darf ich keinem Menschen etwas sagen. Und wer es zuletzt verstehen würde, ist dann die Kategorie, die dann im Vers 16 erscheint. Ausgerechnet die Fähigsten. Die hätten das nicht nur nicht verstanden, sondern sich noch maximal darüber geärgert. So. Ich hatte aber keinem Menschen kundgetan, was mein Gott mir ins Herz gegeben, für Jerusalem zu tun. Hat Gott der Vater seinem Sohn Jesus Christus auch etwas ins Herz gegeben, was er für Jerusalem zu tun hatte? Nicht nur auch. Das Original. Ah, guten Augenblick. Nein. Wir sind heute Abend im Propheten Nehemia und beachten, wie diese Handlung des Nehemia eine wunderbare Modellvorführung ist, oder eine kleine Bühnenvordarstellung von dem, was Jesus Christus in Jerusalem, Gethsemane und Golgatha dann in vollendeter Weise getan hat. Und dann dürfen wir gerade daran denken und das als und die, denn diesen Abend als Beispiel dafür wieder beachten, wenn Jesus sagt, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Und zwar nicht nur dort, wo wir gerade jetzt finden, ja, Josef ist ein feines Beispiel, ein Vorbild für Christus und Ähnliches, sondern gerade Dinge, wo wir es zuletzt suchen würden. Also noch einmal Vers 10, das ärgert, die Juden sind aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt und wieder wie heute haben sich die umliegenden Nationen geärgert. Und jetzt im Vers 11 haben wir gelesen, und ich kam nach Jerusalem, der Nehemia ist der Landpfleger, stellt Christus dar. Ich kam nach Jerusalem und war da selbst 3 Tage. Bei Jesus die letzten 3 Tage. Und ich machte mich des Nachts auf, ich und wenige Männer mit mir. Gethsemane, die 12, und dann noch sondert er noch 3 ab. Wenige Männer mit mir. Des Nachts. War Abend geworden. Passa beginnt ja beim Untergang der Sonne. Es war also schon finster geworden, als sie nach Gethsemane kommen. Und die Bemerkung: ich hatte aber keinem Menschen kundgetan, was mein Gott mir ins Herz gegeben, für Jerusalem zu tun. Dann haben wir eben noch uns gefreut, dieses Wort, Blickrichtung auf Jesus Christus, noch wunderbarer gefüllt sehen zu dürfen. Was Gott dem Sohne Jesus Christus, seinem Sohne, ins Herz gegeben hat, für Jerusalem zu tun, das können wir alle miteinander auch heute noch nicht bis ins Letzte sehen und verstehen. Die eigenartige Bemerkung: und kein Tier war bei mir, außer dem Tiere, auf welchem ich ritt. Ritt Jesus einmal auf einem Tier? Ausgerechnet in den letzten Tagen. Und zwar auf was für einem Tier? Da heißt es, auf einer Eselin, dem Sohne und dem Sohne des Lasttiers. Jetzt wissen wir, was der Esel ist, was er darstellt, ein Lastträger. Und zwar der Esel, wie er aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen ist, wie die ganze Schöpfung, sehr gut. War vorerst ein Segenslastträger. Und die Eselin stellt Israel dar, Und der Sohn des Lasttiers stellt Christus dar. Der Sohn Israels. Er ist der wahrhaftige Segenslastträger, im positiven Sinn, war aber bereit, die ganze Segenslast abzugeben, zugunsten einer verlorenen Schöpfung, und sich mit was einer für einer Last beladen zu lassen? Nicht nur mit der ganzen Sündenlast und Schuldenlast der ganzen Schöpfung, sondern er ließ sich ja direkt zur Sünde machen. Zur Sünde der ganzen Schöpfung. Sodass das Gesetz dann alle Bestimmungen und Flüche und Forderungen an ihn stellen und an ihm sich entladen lassen konnte, alle Flüche des Gesetzes. Und kein Tier war bei mir, außer dem Tiere, auf welchem ich ritt. Er ist der Sohn des Lasttiers, der jetzt gekommen war, weil der Vater es ihm ins Herz gegeben hat, die ganze Last der Schuld und Sünde einer ganzen Schöpfung sich damit identifizieren zu lassen. Das ist eines, was Gott ihm ins Herz gegeben hat, und zuerst einmal zugunsten Israels. Denn wir denken, er sagt eines Tages, ich bin nicht gesandt hier jetzt vom Vater, als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Deshalb wagte er nicht, einen Schritt über die Landesgrenzen hinauszugehen. Und wir wissen ja, wie er die syrische Frau in ihrer Not wegen ihrer sterbenden Tochter abgewiesen hat. Es ist nicht gut, dass man das Brot den Kindern wegnehme und den Hündlein vorwerfe, nicht? Und das Wunderbare ist, die Jünger sagten, sagt er, sie soll schweigen überhaupt, also kann so einen Krach machen und ihn da belästigen. Und er antwortet ihr dann so, es ist nicht gut, dass man den Kindern das Brot wegnehme und es den Hunden vorwerfe. Und wie reagiert jetzt diese Heidin, die vorerst kein nach dem Gesetz Israels nicht nur keine Hoffnung und ohne Gott da sein muss, sondern direkt als unrein abgefertigt werden müsste, wie reagiert die? Ja, Herr, und doch bekommen die Hündlein wenigstens die Brosamen mit, die unter des Herrn Tische fallen. Da sage ich, da verstand es die Weisheit der Liebe Jesu nicht, weil er sich selber unter Gesetz hat stellen lassen, konnte er in den Tagen seiner Niedrigkeit, in Menschengestalt, unter Gesetz gestellt, konnte er nicht die Herzensgedanken seines Vaters und von sich selber aussprechen nach Herzenslust, sondern da musste er, da war für ihn das Gesetz auch ringsum die Mauer, die er nicht überschreiten durfte. Und jetzt hatten wir hier genau die Mauer der Landesgrenze. So. Und wenn er nun da sagt, es ist nicht gut, den Kindern das Brot wegzunehmen, den Hunden vorzuwerfen, da hat jetzt die Weisheit seiner Liebe es verstanden, für diese geplagte Frau, die sich ja an ihn wandte, eine Brücke zu bauen. Mit seinen Worten, es ist nicht gut, das Brot den Kindern wegzunehmen, also den Söhnen der Verheißung, den Israeliten, und es den Hunden, den verachteten Nationen, durch das Gesetz verachteten Nationen, vorzuwerfen, nicht? Hat er sich also unter Gesetz gestellt, ne? Aber in welcher Weise, ne? Verstand es mit dieser Formulierung, sich in dieser Weise unter das Gesetz zu stellen, dem Gesetz Recht zu geben, für die Gegenseite, ne? Hat er eine Brücke gebaut, ne? Und die hat das vollständig sofort kapiert. Ja, ja, hat sie gesagt, jawohl, du hast recht, nicht? Aber es ist doch trotzdem normal, nicht? Dass wenigstens die Brosamen, die uns mit den Tisch fallen, von den Hunden. Ja, wunderbar, nicht? Wunderbar, auch unter Gesetz, nicht? Bricht die Weisheit der Liebe beim Herrn Jesus immer wieder durch. Also hierher zurück. Kein Tier war bei mir außer dem Tier, auf welchem ich schritt. Esel, eine Gesetzesbestimmung. Wenn ein Esel unter seiner Last zusammenbricht, sogar wenn der Esel deinem Feinde gehört, dann sagt das Gesetz, dann sollst du deinem Feinde helfen, den Esel wieder aufzurichten. So. Und also, Jesus jetzt, anstatt mit Segenslast Gottes noch beladen, mit der ganzen Last der Sünde und des Todes und der Schuld, nach dem Gesetz, eben jetzt sehen wir ihn unter dem Kreuz zusammenzubrechen. Und dann wird ja einer aus der Menge genommen, der dann ihm das Kreuz abnimmt und weiterträgt. Und außer dem Tier, auf welchem ich ritt, da durften wir ja, was den Esel betrifft, den auch als typische Darstellung dafür sehen und verstehen, wie Gott auch die Tierwelt, als sie aus seiner Schöpferhand hervorgegangen sind, waren alle Tiere sehr gut. Alle Tiere sehr gut. Ohne Ausnahme. Durch den Fall Satans erstens, zweitens später durch den Fall des Menschen, blieb alles, was es war, nur war die positive Ladung umgeschaltet, in einem Augenblick umgeschaltet auf negative Ladung. Und zum Verständnis dafür haben wir beim ausgerechnet beim Affen jetzt, das prächtigste, beim Esel sind wir auch gerade, prächtigste Vorführung zur Erklärung. Heute negativ, im gefallenen Zustand, sagt man, ja, der äfft alles nach. Ne? Typisch negativ geladen. Der äfft alles nach. Und das Positive davon ist genau das Gleiche. Eben nur positiv geladen, maximal positiv geladen. Paulus, seid meine Nachahmer, gleich wie ich Nachahmer Gottes, Christi und Gottes bin. Ist das positiv? Maximal. Ne? Dafür hat Gott den Affen geschaffen. Ja. Als gottgegebenes Vorbild, wie das, was Gott ist und tut, dass seine Geschöpfe da seine Nachahmer sein sollen. Ja. Und jetzt wissen wir ausgerechnet, Satan ist der, ne, der alles nachäfft, nicht, also nachmachen will, um Beweise zu bringen, er sei Gott. Nicht. Also im Antichristen haben wir ja das dann. Nicht. Maximal. Und was den Esel betrifft, eben, Esel, Segenslastträger, und sogar wenn er unter der Last zusammenbricht, ne, soweit ist er, bleibt er Segenslastträger. Ja, Und jetzt im gefallenen zu positiv, nicht? Und im gefallenen Zustand. Ne? Also der Esel hat unter Ausharren, nicht? Unter seiner Last. Wenn es nötig ist, bis in den Tod. Positiv. Ne? So. Was ist im gefallenen Zustand? Er ist immer noch ein Esel. Er harrt auch aus, ne? Aber genau dann und dort, wo er weitergehen sollte. Ne? Bei der Blockstill. Ne? Dann hat er nach seinem eigenen Willen hat er aus, auch bis in den Tod passt. Ne? Man kann schlagen, wie man will. Ne? Und wenn er halten sollte, geht er einfach weiter. Ja. Also. Und so könnten wir beliebig weiterfahren durch die ganze Schöpfung. Und jetzt machen wir noch den Sprung, dass auf das Tier kommt der Text noch einmal zurück. Wenn wir dann lesen, da war kein Vers 14, bitte. Und es war kein Raum zum Durchkommen für das Tier, welches unter mir war. Adam im ungefallenen Zustande hatte sämtliche Fähigkeiten konzentriert in sich von Gott bekommen, die Gott in der ganzen riesigen Tierwelt einzeln bei jedem Tier zur Darstellung gebracht hat. Also jede einzelne Charaktereigenschaft Gottes, weil wir Geschöpfe können ja Gott nie erfassen als Ganzes, nicht? Hat er seine göttlichen Eigenschaften, ne? Tragen, Esel, als Nachahmer, das Nachahmen des Sohnes zum Vater und so weiter, bei den Tieren zur Darstellung gebracht. Und die Summe ergibt die göttlichen, die Gesamtsumme, ja, göttlicher Fähigkeiten. Jetzt mal, was bei der Tierwelt möglich war. Und Adam unterscheidet sich darin vom Tier, dass in ihm alle diese göttlichen Charaktereigenschaften in den Tieren, in Bezug auf die Tiere, in überragender Weise konzentriert vorhanden war. Deshalb erlaubte Gott sich, dem Adam blanko Vollmacht zu geben, führt ihm die ganze Tierwelt Stück für Stück vor und sagt, der Name, den Adam jedem einzelnen Tier geben wird, wird sein Name sein. Also blanko Vollmacht. Gott wusste, Adam ist so über die ganze Tierwelt erhaben, deshalb habe ich was betont. Es war kein Durchkommen für das Tier, das unter mir war. Ne? Also die tierischen Einzelheiten, ne? Die hat der Mensch durch seinen Geist unter seiner Kontrolle. Ne? Eben. Um sie alle göttlicherweise handhaben zu können, praktizieren zu können. Das Tier, das unter mir war. Also normalerweise, halt da, wir sind ja in der Reiterfamilie hier, nicht? Das wollen wir auch. Nicht? Ja, wenn der Gaul über dir ist, nicht wahr, dann ist nicht mehr ganz normal. Also, ja, solange er unter dir ist, ist die Sache in Ordnung. Nicht wahr? Aber gerade hier haben wir das, den Fall, wo man sagt, sein Gaul ist mit ihm durchgegangen. Nicht? Ja, da haben wir es. Ne? Dann war das Tier nicht mehr unter ihm, ne? Unter seiner Kontrolle. Nun, jetzt Vers 13. Und ich zog des Nachts unter der Gewalt der Finsternis, heißt das, durch das Taltor hinaus, in der Gewalt, unter der Gewalt der Finsternis, durch das Taltor hinaus. Die Tore bedeuten immer Gerichtsverhandlungen werden durchgeführt, Rechtsfragen werden im Tore geregelt, ist das Taltor? Jetzt weiß man, meistens wird der Hebräer, das hebräische Wort, das hier ist für Tal, übersetzt mit Tiefe. Einfach Tiefen. Im Hebräischen das gleiche Wort Tal oder Tiefe. Nicht? Jedes Tal ist eine Tiefe und einem tiefen Einschnitt geografisch hat man Tal. So. Also, das Taltor jetzt, Tal, Tiefe, Tal. Wem kommt dein Psalmwort jetzt in den Sinn?
Kidron.
Hm? Kidron. Ah, Kidron, ja, bitte? Aha, genau, das da. Und wenn ich schon wanderte im Tale des Todesschatten, das ist das Taltor. Was ist das? Das heißt jetzt der Gang bis ins Totenreich bei Christus. Und zwar in diesem Taltor Gottes, der Gang seines Sohnes bis in den Tod. Ne? Es wandert er im Tale des Todesschattens. Ne? Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod, ne? ins Totenreich. Ne? Das Taltor, Tal des Todesschattens, dass der Heilige Gottes diesen Weg jetzt geht, ne? Bedeutet, dass jetzt im Taltor, ne, wo die Rechtsfragen geklärt werden, ne, wird jetzt die Rechtsfrage geklärt, wenn der von keiner Sünde wusste, ne, jetzt sich zur Sünde hat machen lassen, durchs Taltor jetzt hinausgehen muss, nicht an die Fluchstätte. Ne? Wie dann die Rechtslage aussieht. Ne? Dann sieht die Rechtslage so aus, dass einer für alle gestorben ist, nicht? Damit alle, die dem Fluch des Todes verfallen waren, leben könnten. Die Rechtsfrage wurde hier einmalig grundlegend endgültig geklärt. Und ich zog des Nachts durch das Taltor hinaus. Ja. Haben wir uns auch gelegentlich hinaus zu begeben. Durch das Taltor hinaus. Wenn Paulus schreibt, ich sterbe täglich, nicht? Der ging täglich durch das Taltor hinaus. Ja. Und was schreibt der Hebräerbrief? So lasst uns zu ihm hinausgehen. Wohin? Außerhalb des Lagers, was heißt das? Golgatha. Ne? Und ich zog des Nachts durch das Taltor hinaus und gegen die Drachenquelle hin und nach dem Misttor. Oh. Jetzt offenbart uns der Geist Gottes hier im Alten Testament wieder einmal etwas, was im Neuen Testament gar nicht so deutlich, so klar erscheint. Jetzt sind wir hier genau gleich weit, wie dort, wo Jesus den Propheten Jona als Modell für sich mit Beschlag belegt. Gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte, jetzt haben wir wieder 3 Tage hier, im Tale, im Bauche des Fisches war, also muss des Menschen Sohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Was ist denn eine Quelle? Ja, das ist ja die Zentrale, wo das, was dann weiterfließt und alles überschwemmen kann, herkommt. Nicht? Was ist die Drachenquelle? Bewahre dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gibt, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens, also die Quelle des Lebens. Die Drachenquelle heißt, Christus, der nun ins Totenreich ging, hinaus bis ins Totenreich über Golgatha, seine Seele ausgeschüttet hat in Tod, stieß vor bis ins Herz Satans. Die Drache, ja, nicht? Dass Satan, der als Drache bezeichnet wird, ist klar. Ne? Und jetzt bis zur Drachenquelle. Ausgänge aller satanischen Überlegungen und Methoden und ja, woher alles Böse kommt. Ne? Zentrum. Hinaus und gegen die Drachenquelle hin, bis ins Herz Satans, oder wir können auch sagen, bis ins Hauptquartier Satans, nicht? Das Hauptquartier Hitlers war, das haben wir noch ein wenig in Erinnerung, auch wir Schweizer, nicht? Ja. Wo alle die Verfügungen geboren worden sind und dann ausgeführt worden sind. Also, bis zur Drachenquelle hin und nach dem Misttor. Ja, was heißt jetzt das? Was hat denn das Misttor noch zu tun? Na ja, klar. Das Misttor regelt genau die Frage der Sünde, der Sündenwust, nicht, ist hier dargestellt. Ja? Dargestellt, dass er kann ja gar nicht durch die Finsternis gehen, er das Licht, und da irgendwie Gemeinschaft haben mit der Finsternis oder da etwas ausrichten. Nicht? Also hat das Licht Gemeinschaft mit der Finsternis nicht? Oder Christus mit Satan. Erst als er sich zur Sünde, nicht? Also deutlich geredet, gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte ans Holz. Nicht? Also muss des Menschen Sohn erhöht werden ans Holz, zur Schlange, zur Sünde gemacht. Nicht? Ja. Jetzt Misttor. Misttor wird die ganze Frage der ekelhaften Sünde, nicht? Ja. Geklärt. Und zwar wieder so, dass Gott jetzt aus Tod Leben, aus Sünde Gerechtigkeit und aus Verdammnis Heil und wie die Dinge alle heißen mögen. Fluch in Segen verwandelt. Nicht anstelle des Fluches den Fluch wegschiebt und anstelle des Fluches Segen hinsetzt. Nein. Sondern aus dem Fluch, nicht, heraus, nicht, bringt er jetzt Segensfüllen, nicht, und aus dem Tode heraus neues Leben, nicht, und aus der Finsternis heraus das Licht und so weiter. Und siehe da, Vers 14, und ich zog hinüber, jetzt kommt eine ganz neue Situation. Genau das Gegenteil. Zum Quellentor und zum Königsteich. Quellentor, Königsteich. Was Quellentor bedeuten könnte, ist nicht schwer, nicht? Wer an mich glaubt, Jesus, wann? Wer kann noch staunend daran heute Abend, am letzten, dem höchsten, herrlichsten Tag des Laubhüttenfestes, am achten Tage, stand Jesus im Tempel und rief mit lauter Stimme, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Jetzt sind wir daran zu lesen, wie die Schrift sagt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das braucht aber eine Wasserquelle, nicht? Das Quellentor jetzt, nicht? Weil Jesus durchs Taltor und zum Misttor gegangen ist, nicht? Bricht jetzt eine Quelle hervor, unauflöslichen Lebens. Zum Quellentor und zum Königsteich. Sehr einfach, da brauchen wir nur einen Buchstaben zu ändern, dann haben wir anstatt Königsteich, haben wir Königreich. Nicht? Ist das ruhende Wasser, das zur Ruhe gekommen ist. Wie geht's weiter jetzt? Und da war kein Durchkommen für das Tier, das unter mir war. Da hört alles Geschöpfliche auf. Nicht? Jetzt. Das Alte ist vergangen, nicht? Siehe, alles ist neu geworden. Da kommt nichts von dieser Schöpfung kommt da durch ins Königreich. Nicht? Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erreichen. Nicht? Und so ihr nicht von neuem geboren werdet, könnt das Reich Gottes auch nicht erreichen. Und Paulus sagt, der Leib sei tot, der alte Mensch muss sterben. Nicht? Der ist mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, aus. So. Und es war kein Raum zum Durchkommen für das Tier, welches unter mir war. Und ich zog des Nachts das Tal hinauf. Oh, jetzt geht's also wieder aus der Tiefe des Todes herauf. Das Tal hinauf des Nachts und besichtigte die Mauern. Ja, ist uns aufgefallen, was dieser Nehemia sich da geleistet hat, zu besichtigen. Vorher, ich besichtigte die Mauer, die niedergerissen waren, und die Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Hat er noch Tore gesehen? Kaum mehr die Asche, ne? Nach 70 Jahren. Mauern waren niedergerissen, also Mauern hat er auch keine mehr gesehen. Ja, was sollen wir jetzt sagen? Bitte, Nehemia. Wenn er den Vorstehern und seinen Leuten da gesagt hätte, ich gehe jetzt hin, um die Mauern zu besichtigen, die nicht mehr da sind, und die Tore, die verbrannt sind, dann hätten die so gemacht. Beweis dafür, dass der Geist Christi in ihm war. Wie wir lesen, von allen Propheten. Der Geist Christi in ihm, der erklärt Dinge oder der spricht Dinge aus, ja, eben was Geschöpfen unmöglich ist, ist für Gott nicht nur möglich, sondern selbstverständlich normal, nämlich wir haben es mit einem Gott zu tun, der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Jetzt dürfen wir einmal ganz persönlich sachlich werden. Gibt's in unserem Leben auch Dinge, die sind leider nicht mehr da?
Dann heißt das schon was. Ne? Die Mauern werden wieder aufgebaut und die Tore werden wieder aufgerichtet. Da ist das Wort Heimsuchen. Ne? Das durch die Frommen welche Prägung erreicht hat. Heimsuchen. Ist noch schwach aus dem Hebräischen übertragen, heimsuchen. Was heißt denn heimsuchen ursprünglich? Einen verlorenen Sohn zu suchen, dass er wieder einen Heimweg findet. Also heimsuchen. Das hat die fromme Welt ausgemacht. Ja, einen armen Kerl noch ganz zusammenschlagen, nicht wahr? Ja. Und was heißt das hebräische Wort? Ja, der die Sünden der Väter heimsucht, in den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Ne? Ja, also jetzt haben wir nochmal die armen Kerle. Ne? Was können die dafür? Ne? Da verwahrt sich unser Gott gründlich dagegen. Nicht? Dass er die Sünden der Väter an den... Ja, die Kinder konnten nichts was die Väter getan haben. Nicht? Das berücksichtigt Gott mehr als wir. Nämlich, die Juden haben gesagt, unsere Väter haben Härlinge gegessen. Was sind das Härlinge? Saure Trauben und saure Traubeeren. Und uns, den Söhnen, sind davon die Zähne stumpf geworden. Das wär's ja. Und da sagt Gott, bitte, sprecht das ja nicht mehr. Mich so zu lästern, bitte. Ja, und jetzt? Jetzt durfte ich darauf kommen? Ich nehme einmal eine solche Stelle im Hebräischen unter die Lupe und darf lesen: Gott, der die Sünden der Väter in den Kindern bis ins Dritte und der die Sünden der Väter im Busen der Kinder bis ins dritte und vierte Glied zum Frieden bringt. Die Sünden der Väter im Busen der Kinder zum Frieden bringt. Ja, was heißt das da? Ne? Ja, eben gerade, weil Gott weiß, die armen Kerle können nichts dafür, nicht? Sind die Benachteiligten um der Sünden der Väter willen, gerade die, die in ihrer Not dann ein Ohr haben für die Verkündigung des Evangeliums. Für was ist denn Christus für die Gerechten gekommen oder für die Sünder? Haben wir auf einmal vergessen. Also um der Sünde willen, der Väter willen, Benachteiligte, in ihrer Not schreien die um Hilfe und haben dann ein Ohr, wenn sie von der Liebe und Treue und Gnade Gottes hören. Christus. Also es könnte nicht schöner gesagt werden, mir bei, ne? Die Sünden der Väter im Busen, im Innern der Nachkommen zum Frieden bringen. Ne? Also. Und ich kam wieder durch das Taltor rein und kehrte zurück. Was heißt das? Ja? Kam er wieder aus dem Grab heraus? Ne? Das war das Tor, ne? Wo er durchging. Ja? Kehrte zurück, Auferstehung. Jetzt erstens, die Vorsteher wussten aber nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat, was vollbracht worden ist und wo er war. Erstens, sein Leib ruhte im Grab, was Christus betrifft, seine Seele in den Tod und sein Geist kehrte zurück zu Gott. Wusste niemand etwas, nur was den Leib betrifft. Und jetzt? Die Vorsteher wussten aber nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat, vollbracht habe. Denn ich hatte erstens den Juden und den Priestern und den Edlen und den Vorstehern und den übrigen, die das Werk taten, bis dahin nichts kundgetan. Was heißt das? Und den übrigen, die das Werk taten? Alle, die unter Gesetz sind, die mit Werksgerechtigkeit antreten wollen oder mit irgend noch Werkleistung. Wer irgend noch etwas wirken will, um vor Gott anerkannt zu werden, verstehen das nicht. Gar keinen Wert, denen das mitzuteilen. Den Juden ein Ärgernis, das war vom Kreuz. Ne? So. Und den weisen Griechen eine Torheit. Ne? Also den ganz Frommen, den Juden und den ganz Gescheiten. Ne? Das sind die Vorsteher, die Vornehmen, ne? Und die das Werk taten. Nichts zu machen. So. Und wie steht's mit uns? Als Quittung, das uns allen wohlbekannte, wunderbare Wort im 1. Korintherbrief, im 2. Kapitel, Gegenstück. Kapitel 2, Vers 9. Wie geschrieben steht: Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, in keines Menschenherz gekommen ist, also was Jesus niemand kundgetan hat, nicht? Keinem Engel und keinem Menschen. Was in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. So. Genau das Gegenstück. Ich hatte aber keinem Menschen kundgetan, was mein Gott mir ins Herz gegeben hat, für Jerusalem zu tun.
So.
Haben wir hier einen feinen, lebendigen Beweis dafür, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Und zwar gerade von dem, eben was den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit ist. Genau von dem. Ich habe da noch eine Stelle, Jeremia 15, Vers 5. Vielleicht lohnt es sich die noch, bevor wir in Nehemia 8 weiterfahren, noch aufzuschlagen. Jeremia 15, Vers 5. Jeremia. Und wer wird sich über dich erbarmen, Jerusalem? Und wer wird dir Beileid bezeigen? Und wer wird einkehren, um nach deinem Wohlergehen zu fragen? Das ist die Fragestellung. Und die Antwort ist Nehemia 2. Ein Mann gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Jetzt kommt Nehemia 8. Jetzt haben wir gehört von der Wasserquelle und vom Königsteich. Und jetzt Vers, Kapitel 8, Vers 1. Als der siebente Monat herankam, nicht Monat, sondern Mondumlauf, müssen wir lesen. Geht ja von Neumond zu Neumond, von Vollmond zu Vollmond in Israel nach dem Gesetz. Und als der siebente Monat herankam und die Söhne Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platze, der vor dem Wassertore liegt. Da haben wir ein Taltor gehabt und ein Misttor. Und jetzt dann Quelltor und Königsteich. Und jetzt sind wir vor dem Wassertor. Jetzt wie dieser neue Quell lebendigen Wassers, der jetzt geschaffen ist durch Christi Tod und Auferstehung, wie der jetzt rechtmäßig verteilt wird und was da geht. Was heißt, siebte Monat herankam, was heißt das? Und zwar, Vers 2, und am ersten Tage des siebten Monats brachte Esra, der Priester, das Gesetz vor die Versammlung. Was ist dieser erste Tag? Nicht des siebten Monats, wie bei uns, sondern der erste Tag, das heißt, der Tag des siebten Neumondes von Passa angerechnet. Passa findet statt am 14. Tag des ersten Neumondes nach Tag und Nachtgleiche, nach dem Gesetz Gottes, nach der Festordnung Gottes. Wir haben unsere Monate bequemlicherweise eben auf durchschnittlich 30 oder 31 Tage geordnet, wie es uns passt. Nun, ich darf hier nicht stehen bleiben. Was ist am ersten Neumond, im siebten Neumond, ist also der erste Tag des siebten Neumondes, identisch. Was ist da in Israel? Wissen wir doch. Beginnt die dritte Festgruppe mit dem Posaunenfest. Bei Neumond des siebten Mondumlaufes. Ja, beim ersten Erscheinen des Mondes, Neumond, nach sieben Mondumläufen. Ja, wem das zu weit geht, der die Ruhe aus Psalm. Was ist das? 84, glaube ich, oder? Dort herum sich sagen zu lassen. 81, das ist ja Vorzeit. Psalm 81 von Vers 2
Luther, Version Vers 3. Erhebet Gesang und lasset das Tambourin ertönen, die liebliche Laute samt der Harfe. Stoßet am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes. Denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakob. Stimmt's also mit den Neumonden? Bitte. Am ersten des siebten Mondumlaufes, das ist Posaunenfest vorerst. Und jetzt versammelt sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platze, der vor dem Wassertore liegt. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten. Also Esra stellt Christus dar als den wahrhaftigen Schriftgelehrten. Dass er das Buch des Gesetzes Mose bringen solle, welches Jehova Israel geboten hatte. Und am ersten Tage des siebten Monats, also Neumondtag des siebten Mondumlaufes, brachte Esra der Priester das Gesetz vor die Versammlung, sowohl der Männer als der Weiber und vor alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Also, das ist so eine Ordnung. Wer soll da in eine Bibelstunde kommen? Wer soll daherkommen, das Wort Gottes zu hören? Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Und er las darin vor dem Platze, der vor dem Wassertore liegt. Ist da Aussicht auf Verständnis? Vor dem Platze, der vor dem Wassertore liegt. Da strömen jetzt Ströme lebendigen Wassers heraus. Und zwar sogar aus dem Gesetz. Paulus schreibt, wir, die in Christo Jesu sind, wissen, dass der sonst tötende Buchstabe nach dem Gesetz für uns in Christo Geist und Leben geworden ist. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber zuerst unter die Sünde verkauft. Mich kann der Buchstabe des Gesetzes nur verdammen. Ne? Und dann haben wir nach Römer 7, Römer 8, nun ist kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christo Jesu sind. Und so sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Ohne Gesetz. Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das heißt, der christusgläubige Mensch kann jetzt noch einmal anfangen, von vorn das Gesetz und die Propheten zu lesen und hat dann die Kontrolle, ob er es jetzt richtig gelesen und verstanden hat. Wenn ihm das ganze Gesetz und die Propheten bezeugen, dass ich ohne Gesetz und Propheten Gottes Gerechtigkeit geworden bin, dann habe ich das Gesetz richtig gelesen erst. Gesehen, gelesen mit den Augen Jesu Christi, des Heiligen Geistes. Und zwar vom lichten Morgen, also sagen wir Sonnenaufgang oder vorher schon, bis zum Mittag, also sagen wir 6 Stunden lang. 6 Stunden lang. Wie lange dauert unsere Bibelstunde? Kommt drauf an, wer spricht, nicht? Wie lange dauert heute eine Predigt? 20 Minuten. Ja. Und dann noch Evangelium, ne? Und hier Gesetz. Vom lichten Morgen bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer und Weiber und der, die Verständnis hatten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet, nicht auf die Stimme des Esra. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Gerüst von Holz, welches man zu diesem Zweck gemacht hatte. Warum hat man da ein... Zu welchem Zweck hat man da ein Gerüst von Holz gemacht? Naja. Dass er alle überragte und alle ihn sehen, verstehen konnten. Aber es geht noch weiter. Und neben ihm standen, und jetzt werden 6 Männer genannt, zu seiner Rechten. Und zu seiner Linken stehen 7 weitere Leviten. Er gehört zu den 7 der Rechten. Er ist die Mitte der 7, der 6 zu seiner Rechten. Er ist der 7. in der Mitte. Und links von ihm, also zu seiner Linken, sind 7. Also im Ganzen sind 14 Leviten auf einem Gerüst von Holz. Lesen und erklären das Gesetz des Mose. Die sind da, und jetzt Vers 5. Und Esra öffnete das Buch, sind ja Rollen, vor den Augen des ganzen Volkes. Denn er ragte über dem ganzen Volke empor. Aha, kennen wir auch ein Gerüst von Holz. Da ist Jesus nicht darauf gestanden, daran gehängt worden, aber auch ans Holz erhöht. Warum? Also das ganze Volk überragt. Und er ragte über das ganze Volk empor. Golgatha. Und als er es öffnete, jetzt kann das Gesetz richtig gelesen werden, nicht? Verflucht ist jedermann, der am Holz hängt. Unbarmherzigster Fluch. Ja, nach dem Gesetz, nach dem Buchstaben. Nicht? Jetzt hängt der Heilige Gottes am Holz. Nicht? Wer ihn erkennt, dem verwandelt sich dieser unbarmherzigste Fluch, ohne einen Buchstaben zu ändern, in die Grundlage der Versöhnung des Alls. Ohne Buchstaben zu ändern. So lesen wir dann das Gesetz. Da sehen wir immer Christus, den Gekreuzigten, Getöteten, Auferstandenen, Verherrlichten. Und als er es öffnete, das heißt, das Wort Gottes, die Schriften öffnete, stand das ganze Volk auf. Ja, was heißt denn das für uns? Also stellt man vor, der rollt die Tora auf, ne? Und vor Ehrfurcht, ohne einen Befehl, steht das ganze Volk auf. Wunderbar. Was heißt das für uns? Oder prophetisch? Das ist sehr einfach. Wo, bitte?
Erhebet eure
Hände. Aha, er ist schon am Ende. Sehr gut, bravo. Also da ist der Schlusseffekt hier, was er sagt. Ne? Das heißt, wo das Wort Gottes jetzt in Christo gelesen, geöffnet wird, ne, bedeutet das nichts weniger als Auferstehung. Ihr seid mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, aber auch mit Christus auferstanden. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf und Israel pries Jehova, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Wenn wir im Neuen Testament lesen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dann hat sogar das Neue Testament diesen hebräischen Ausdruck Amen übernommen. Im Neuen Testament steht griechisch, Amen, Amen, ich sage euch. Wahrlich, wahrlich dann übersetzt, aber Amen, Amen heißt es. Und hier spricht das ganze Volk Amen, Amen. Indem sie ihre Hände emporhoben und sich verneigten vor Jehova, niederwarfen mit dem Antlitz zur Erde. Jetzt ist noch, werden nochmal die 14 vorgestellt. Vers 8. Und sie lasen in dem Buche, in dem Gesetz Gottes deutlich und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. Das heißt also, man kann das Wort Gottes, das Gesetz und die Propheten nicht selber verstehen. Da braucht es was. Einen Ausleger, in dem der Geist Christi ist. Also erstens soll man deutlich lesen und zweitens das deutlich Gelesene, Vorgetragene verstehen. erklären, so dass man das Gelesene verstehen kann. Und Nehemia, das ist der Tirsata, der Landpfleger, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, welche das Volk belehrten, sprachen zu dem ganzen Volke: Dieser Tag ist Jehova, eurem Gott, heilig, seid nicht traurig und weinet nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Also, das ist eine Betrübnis, die niemand gereut. Es gibt eine Betrübnis, eine Reue der Betrübnis, die niemand gereut. Hier sagt Paulus, und er sprach zu ihnen: Geht hin, esset Fettes und trinket Süßes und sendet Teile denen, für welche nichts zubereitet ist. Aha. Was sind das für Leute, für die nichts zubereitet ist? Jetzt lesen wir das Gesetz, nicht? Und hören das Gesetz, dass das Gesetz selber sagt, die vom Gesetz gesetzten Grenzen selber durchbricht. Ne? Sendet Teile denen, für die nichts zubereitet ist. Wir alle, die Nationen, waren ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt, nicht? Von Gott abgeschnitten durch das Gesetz. Ne? Nur Israel. Feindschaft zwischen Israel und allen übrigen Nationen. Das war die Situation. Die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen. Paulus Epheser 2. Sondern teile denen, für welche nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig, und betrübet euch nicht. Ja, eine Betrübnis, die niemand gereut. Denn die Freude an Jehova ist eure Stärke. Die Freude an Jehova. Und die Leviten beschwichtigten das ganze Volk, indem sie sprachen: Seid stille, denn der Tag ist heilig, und betrübet euch nicht. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile zu senden und ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Also, zuerst haben sie das Gesetz wie gelesen oder gehört, ne? Ja. Ohne Geist Christi. Ne? Ja. Und dann haben Nehemia und Esra und die Leviten, nicht? Haben es ihnen dann so gedeutet, so erklärt, dass sie es verstanden haben. Ja. Und was bedeutet das, wenn man das Gesetz, ja, jetzt durch den Geist Christi, durch den Geist Gottes, nach dem Herzen Gottes verstanden hat. Was bedeutet dann das? Gegenteil. Ein Freudenfest. Ne? Ein Freudenfest. Und zwar wie? Was passiert jetzt? Vers 13. Und am zweiten Tage versammelten sich die Häupter der Väter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten, zu Esra, dem Schriftgelehrten. Und zwar, um aufzumerken auf die Worte des Gesetzes. Und sie fanden im Gesetz geschrieben, dass Jehova durch Mose geboten hatte, dass die Söhne Israel am Feste im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und dass sie verkündigen und einen Ruf ergehen lassen sollten durch alle ihre Städte und durch Jerusalem und sagen, jetzt geht hinaus, jetzt ist ein anderes hinaus, ne? Zur Freude, vorher hinaus, ne? Das Tal dort, ne? Er ging durch Taltor hinaus, damit eine verlorene Welt Freudenfeste feiern kann. Und zwar, geht hinaus auf das Gebirge. Was ist ein Gebirge? Was ist ein Gewässer, wo viele Wasser zusammenkommen? Was ist ein Gebirge, wo viele Berge sind? Ein Gebirge. Warum sage ich das? Weil Berge sind Modelle in unserem Gotteswort für Reiche dieser Welt.
Im Hebräischen haben die Berge nicht eine Spitze oder einen Gipfel, sondern ein Haupt. Die Regierung, ein Staatsoberhaupt. Das sind die Berge. Die sieben Berge, die du sahst, sind sieben Könige und sieben Königreiche. Da haben wir es. Der Berg, ein Saal, der Berg Gottes, stellt das Königreich des Sohnes seiner Liebe dar. Da gibt es nur eins. Ne? Der Berg Gottes. Aber die Berge, ne? Ja, das. Und jetzt Gebirge, also auf alle Berge, in alle Reiche, ne? Geht hin zu allen Nationen, heißt das dann, bei Jesus, und holet Zweige, also nur Anbrüche oder Abbrüche der Bäume vom Olivenbaum und Zweige vom wilden Ölbaum, greift Paulus das Bild heraus. Olivenbaum sind die Söhne Israel und wilder Ölbaum sind wir. Ne? Und Myrtenzweige, und Myrtenzweige sind Zeichen der Festfreude einer Hochzeit. Und Palmzweige sind Zeichen der Liebe. Und Zweige von dichtbelaubten Bäumen. Ausgerechnet unter den dichtbelaubten Bäumen haben die Söhne Israels den Dämonen geopfert und so weiter. Und jetzt das Gegenteil. Und Zweige von dichtbelaubten Bäumen, um Hütten zu machen, wie geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und holte herbei. Und sie machten sich Hütten, ein jeder auf seinem Dache, in ihren Höfen und in den Höfen des Hauses Gottes, und auf dem Platze am Wassertore, und auf dem Platze am Tore Ephraim. Ephraim heißt doppelte Fruchtbarkeit. Ephraim. Und die ganze Versammlung, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, machte Hütten und wohnte in den Hütten. Denn die Söhne Israel hatten nicht also getan, also Laubhüttenfest gefeiert, seit den Tagen Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf jenen Tag. Und es war eine sehr große Freude. Also wie lange haben die Söhne Israels die ihnen von Gott geschenkten Feste nicht gefeiert? Wie lange, was für ein Zeitraum ist verstrichen von Josua, sagen wir zur Zeit Mose, ne? Ja, bis hier. Gerade rund 1000 Jahre. So etwas. Ne? Und dann wissen wir, was hat Gott gemacht, ist ihnen das gleich? Ja, wenn die nicht Feste feiern wollen, ne? Dann so ihre Sache. Nein. Hat Gott die nicht beachteten, eingehaltenen Festzeiten zusammengezählt? Und als die Summe genau 70 Jahre ergab, hat er verfügt, so, ihr Söhne Israel, jetzt gehen wir mal 70 Jahre nach Babel in die Ferien. Ne? Und zwar in die Ferien für das Land, ne? Das ihr um seine Ruhe gebracht habt. Also so groß ist unser Gott. So steht geschrieben, genau. Und die babylonische Gefangenschaft ist ja hinter uns jetzt, ne? Und jetzt feiern sie wieder. Ne? Endlich. So. Jetzt, was heißt das? Jetzt ist er, weil Taltor und Mistor und Drachenquelle und das alles erledigt ist, ne? Also die Erlösung vollbracht ist. Ne? So. Und Christus, Gott, durch Christus das Gesetz auf seine Weise so vollkommen bestätigt und erfüllt hat, so vollkommen bestätigt und erfüllt, dass das Gesetz nichts mehr fordern kann, weil alles bezahlt ist. Und alle Flüche sich ausgetobt haben, kein Fluch mehr durchgeführt werden kann, nach der neuen Rechtslage. Hat Gott, die Weisheit Gottes, es fertiggebracht? Indem er das Gesetz maximal bestätigte und erfüllte, gleichzeitig das
völlige Ende des Gesetzes herbeigeführt hat. Gesetz muss vollständig schweigen vom Moment, von wie Jesus im Grabe liegt. Gesetz vollständig schweigen. Ich darf schnell weiterfahren. Die Katastrophe war für Israel, obwohl Zehntausende noch gläubig wurden an den Herrn Jesus, alle waren Eifer für das Gesetz. Wie war die Antwort Gottes? Jerusalem zerstört und der Tempel zerstört und alle Juden Gefangenschaft geführt. Ja. Parallele, die das bestätigt. Und wie viel Gerechte hätten in Sodom und Gomorra genügt, dass Gott die Städte verschont hätte? Wie viel hätten genügt? Um 10. Ja. Wenn 10 Gerechte da wären, würde ich schonen, sagt Gott zu Abraham. In Jerusalem sind Zehntausende von Gerechten in Christus. Wieder Eifer für das Gesetz. Schlag ins Gesicht Gottes. Der durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben ist. Christus ist des Gesetzes Ende, nachdem er alles bestätigt und erfüllt hatte. Oder indem er alles bestätigt und erfüllt hat, ist er gleichzeitig des Gesetzes Ende geworden. Das verstehen wir den Apostel Paulus. Gell? Er sagt direkt, also, wenn ihr, Galater, zu der Stellung der Gnade Gottes, allein durch den Glauben Gottes Gerechtigkeit geworden, ohne Gesetz, bitte. Auch ohne die 10 Gebote, bitte. 10 Gebote sind die Zentrale des Gesetzes, bitte. Und wenn jemand da Angst hat oder mir sagt, ja, halt, Bruder, was machst du da? Ja, sehen wir. Wir meinen ja auch wie die Juden, jetzt können wir erst recht eifern für das Gesetz, nicht? Jetzt sind wir in Christus, jetzt sind wir gläubig geworden, jetzt wollen wir doch, wenn es uns Mühe gegeben, das Gesetz zu halten. Ne? Dann letztlich 10 Gebote, stelle ich nur die Frage, also du hältst die 10 Gebote aufrecht, nicht? Du sagst natürlich, die bleiben. Nicht? Dann sage ich, hältst du den Sabbat?
Nein.
Was?
Nein.
Nein. Wer von uns hält den Sabbat? Hm? Ja bitte, um vor Gott gerecht zu werden, um nicht verflucht zu werden. Na bitte. Wer den Sabbat nicht genau hält nach dem Gesetz, nicht, kommt unter den Fluch des Gesetzes, der Seele muss sterben. Und zwar auf eine ganz schlimme Weise. Ne? Denn eines der schärfsten, unbarmherzigsten Verfügungen gegen Übertretung eines der Gebote, nicht, ist das Übertreten des Sabbats. Ganz, ganz furchtbar. Bitte.
Wenn ich mal einen Adventistin mal zu mir kam vor Monaten, dann hat sie während des Sabbats gesagt,
jawohl,
dann hat sie gesagt, halten Sie den Sabbat, sage ich, nein.
Ja, ja.
Ich bin eine Christin, ich mache das,
ja,
ja, die anderen. Und das hat sie gesagt,
gönn
Sie auf Knien,
gönn
Sie Buß getan.
Ja. Das ist eine ganz furchtbare Sünde. Sie hat sie recht gehabt, nicht? Ja, dort, wo es gesetzt nur sich zu melden hat, jawohl. Und zwar, ja. Wie heißt jetzt die göttliche Rechtsprechung oder ja, Richtigstellung? Eins von den 10 Geboten ist Sabbat. So. Was sagt Jakobus? Ausgerechnet Jakobus. Einer der Chef der Eiferer für das Gesetz, Jakobus. Er sagt, wenn ich alle Gebote halte, und strauchle nur in einem, dann bin ich alle übrigen, die ich gehalten habe, schuldig geworden. Also, wenn ich das Größte, nicht, wo die schrecklichste Strafe drauf liegt, Sabbatgebot nicht halte, nicht, dann bin ich alle anderen 9 von den 10 Geboten auch schuldig. Umgekehrt auch, ja, wenn ich nur ein falsches Zeugnis gebe, nicht? Aber den Sabbat halten und alle anderen 9 halten, nicht?
dann bin ich schon den Sabbat schuldig und alles andere. Also da gibt's kein, da gibt's nun nicht den geringsten Kompromiss. Umgekehrt, sagt Paulus, da ihr nun von Gott, da er uns in Christo alles geschenkt hat, uns Glauben und Gnade geschenkt hat, die allein uns in die Gerechtigkeit Gottes versetzen. Und ihr nehmt noch ein bisschen Gesetz dazu, ne? Dann ist das Sauerteig, der das Ganze an und für sich Gute verdirbt. Ein wenig Sauerteig des Gesetzes verdirbt die ganze Masse. Dann ist Gnade nicht mehr Gnade. Dann ist Geschenk nicht mehr Geschenk. Aber bitte, wer hat das von den unzähligen, frommen, gläubigen Menschen verstanden? Erst wenn wir das verstanden haben, haben wir gelesen, sie feierten ein großes Fest, denn sie hatten verstanden. Jetzt ein geistlich-göttliches Verständnis bekommen. Und jetzt sind wir am Ende. Jetzt kommt eine maximale, voll vor lebendige Erfüllung von dem Buchstaben in unseren Tagen. Wahrscheinlich haben das die Leute in Israel und Jerusalem nicht mal gemerkt. Und die Betreffenden, die selber diese Zweige darstellen, haben es auch nicht gemerkt. Und wir ganz dumm dürfen es merken. Nämlich, erstens, und am 8., dem höchsten, herrlichsten Tage des Laubhüttenfestes, stand Jesus auf und rief: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ist er da auch vor dem Wassertor jetzt, beim Laubhüttenfest? An dem letzten, dem höchsten, herrlichsten Tage des Laubhüttenfestes stand Jesus auf im Tempel und rief: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, was sind wir daran, zu glauben, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da. Vor dem Wassertor. Am letzten, dem herrlichen Tag des Laubhüttenfestes. Da haben wir das jetzt vor uns, nicht? Da. Und was geschieht da? Da sollen sie hinausgehen und von den Bergen, von allen Bäumen an Abbrüche nehmen und damit Hütten machen. Also, das heißt, das, was sie nun von draußen holen, hereinbringen, ne, ja, sollen sie Hütten haben, wo sie jetzt sich einer Freude in Gott hingeben können, in maximaler Weise. Jetzt, was heißt das? Die Bäume stellen Nationen dar. Ölbaum, Israel, wilder Ölbaum, Nationen und der Feigenbaum Juda und so weiter und so weiter. Sehet den Feigenbaum und alle Bäume, ne? Merken wir, und alle anderen Nationen. Also. Und was heißt das? Wenn die Zweige von den Bäumen und allen Gebirgen abbrechen und nach Jerusalem bringen, dann heißt das ja, aus allen Nationen Menschen, ne, nach Jerusalem ziehen, ne, bringen, ne, um in ihnen, in ihrer Mitte, das herrlichste Fest zu feiern, das denkbar ist. Bitte. Letzten Herbst geschehen und vor einem Jahr, vergangenem Herbst, auch geschehen, was denn? Ausgerechnet, als alle Nationen wegen der Erklärung Jerusalem als Hauptstadt Israels, ne, leider auch unser Schweizlein, ne, die offizielle Vertretung zurückgezogen haben von Jerusalem. Ja. also die Botschaften, alle zurückgezogen von Jerusalem. Und was geschieht jetzt? Jetzt kommen aus allen Nationen diese Zweige von jeder Sorte, von Gläubigen, nach Jerusalem und feiern Laubhüttenfest mit ihnen, und die Zentrale des Umzuges und der Festversammlung. Und diesen Herbst noch ganz gewaltig, ja. Das war der Höhepunkt am achten Tage, dass, ich weiß nicht wie viele tausend, ja, Christen aus aller Herren Länder nun da waren. Da war Begin da und der Oberrabbiner von Jerusalem und alle, und haben sich einfach einer Freude hingegeben, ja, und haben nicht gemerkt, dass das jetzt eine erste Erfüllung ist vom Laubhüttenfest. Und jetzt lesen wir nur noch den Vers 18. Und man las in dem Buche des Gesetzes Gottes Tag für Tag, was heißt das? Vom ersten Tage bis zum letzten Tage. Und Gott nannte das Lichttag. Ne? Das wurde immer heller. Ne? Tag zu Tag, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, heißt das, ging das. Und sie feierten das Fest 7 Tage lang, und am 8. Tage war eine Festversammlung nach der Vorschrift. Ne? Heißt also wieder ganz sachlich, ne? So, nach der Vorschrift, das durch eine ganz Vorschrift. Eben, das ist ja gerade was vorher umbracht, was töten wirkte vorher. Und jetzt die gleiche Vorschrift, ohne einen Buchstaben zu ändern, bewirkte, erlebte, ja, war die Grundlage für eine Festversammlung, ja, wie sie hier eben, ja, mit Menschenworten gar nicht noch besser dargestellt werden kann. So, soweit für heute Abend. Weiter.